Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Diesmal zu Gast Dr. Alexandra Kohlmann. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Rowe-Gruppe. Sie ist Vorbildunternehmerin für die Initiative Frauenunternehmen. Sie gehört zu den Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands und sie engagiert sich unter anderem im Verband Deutscher Unternehmerinnen. Also in all diesen Funktionen schon der perfekte Gast für mehr Rock auf der Bühne. Aber das ist längst noch nicht alles. Sie ist auch Mutter von 3 Söhnen. Sie hat einen eigenen Podcast, Moving the Future. Sie liebt Yoga, sie ist Künstlerin. Und sie macht sich viele Gedanken über die Zukunft, unsere Gesellschaft und wie wir leben wollen. Und diesen Diskurs, den stößt sie immer lauter werdend auch auf LinkedIn an. Und wenn man sie dann aber trifft und mit ihr redet, dann erlebt man eigentlich eine sehr besonnene und zurückhaltende Frau, von der man den Eindruck hat, dass sie so gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen möchte, aber sich ganz bewusst für die Öffentlichkeit entschieden hat. Und genau darüber wollen wir sprechen. Hallo Alexandra.
Hi Daniela, freut mich heute bei dir zu sein.
Danke für deine Zeit. Ich habe eben schon so viele Funktionen aufgezählt. Du bist noch viel mehr. Ich würde bei dem Unternehmen starten. Rowe, habe ich gesagt. Dein Unternehmen wurde von deinem Vater gegründet vor 30 Jahren. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ach, wenn ich dich so fragen möchte über Rowe und was das für ein Unternehmen ist, dann frage ich dich, wie hast du vor 30 Jahren auf dieses Unternehmen geschaut? Da warst du 6 Jahre alt. Wie hast du Rowe wahrgenommen?
Ja, also mein Papa hat das Unternehmen ja gegründet und es war tatsächlich damals noch auf dem elterlichen Grundstück, also in der alten Schlossereiwerkstatt seiner Eltern, also meiner Großeltern. Und ich habe auch bei meinem Vater die Jugend zumindest verbracht und war deswegen auch einfach irgendwie immer nah dran. Und ich glaube, das prägt einen schon ganz schön und auch ganz schön früh als Unternehmerfamilie. Man sagt auch immer so schön, ist das Familienunternehmen sitzt auch irgendwie immer mit am Tisch. Und so war das bei uns im Prinzip eigentlich auch. Also wir haben als Familie die Höhen und Tiefen auch dieses Unternehmerdaseins irgendwie immer miterlebt. Und ich habe auch wirklich hautnah mitbekommen, mit wie viel ja Arbeit, Energie und auch ja Leidenschaft und Herzblut er sozusagen sein Business aufbaut.
Und wo du schon sagst, sein Business, was bietet Rowe an?
Also wir sind ein Hersteller von Schmierstoffen. Schmierstoffe sind zum Beispiel Motorenöle oder Getriebeöle. Wir machen aber auch Fette oder Kühlerfrostschutz. Also alles, was sozusagen im Automotive-Bereich benötigt wird. Wir verstehen uns hier auch als Vollsortimenter. Unser Kunde ist der Handel und die Werkstatt. Wir haben aber auch eine Industriesparte, wo wir eben auch Schmierstoffe wie zum Beispiel Metallbearbeitungsschmierstoffe auch für Industrieanwendungen produzieren. Und unsere Werke sind hier in Worms und in Bubenheim in Richtung Pfalz.
Und wenn man jetzt auch nochmal hört, was ihr da anbietet, und jetzt arbeite ich mal so ganz mit Klischee, welche Verbindung hast du zu Ölen und Schmierstoffen?
Mein Vater war tatsächlich früher in dieser Branche unterwegs. Meine Verbindung kommt darüber halt über ihn dann zustande, weil ich halt im Prinzip damit aufgewachsen bin. Ich habe halt irgendwann auch mal gesagt, irgendwie dieser Duft nach Öl, einfach weil das irgendwie bei uns auch zu Hause auf dem Grundstück war und so prägend war. Man hat das halt wirklich gerochen. Das ist irgendwie so ein bisschen wie mein Zuhause. Aber diese Prägung, die kam natürlich auch über ihn natürlich hauptsächlich zustande.
Was hast du dann für eine Ausbildung gemacht?
Ich bin nach meinem Abitur erstmal studieren gegangen, nach München an die TU, habe dort Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre studiert und bin dann anschließend auch noch für die Doktorarbeit dort geblieben. Meine Schwerpunkte lagen damals auf Controlling und Human Resource Management und ich hatte tatsächlich den Schwerpunkt sowas wie Life and Food Sciences. Also eigentlich eher nicht so viel, was mit Öl zu tun hat, also wenn überhaupt dann mit Öl, was man eben essen kann.
Und deswegen direkt anschließend die Fragen, wusstest du oder hast du damals damit geplant, bei Rowe einzusteigen?
Also nach der Schule oder als die Entscheidung anstand, welche Studienwahl treffe ich, muss ich sagen, hatte ich das schon natürlich im Hinterkopf und auch die Überlegung, sich vielleicht ein bisschen breit aufzustellen, aber trotzdem so ein bisschen meinen Interessen irgendwie auch Raum zu geben. Da bietet sich natürlich auch Betriebswirtschaftslehre an und konnte dann aber über den Schwerpunkt auch so ein bisschen meinen Interessen einfach nachkommen. Mein Vater hat immer gesagt, jetzt mach erstmal, was du möchtest und wie du dir das vorstellst. Ich kann natürlich aber auch nicht sagen, dass das nie zur Sprache kam oder vielleicht auch mal indirekt oder so, da vielleicht auch eine Erwartungshaltung da war. Ich bin eben die einzige Tochter und deswegen steht das natürlich auch irgendwo immer im Raum, ob man das machen möchte, ob man dafür in Frage kommt und so weiter. Damals, als es kurz nach dem Abi war, da war das, glaube ich, einfach auch noch zu jung. Man ist 17, 18 Jahre alt und man muss jetzt erstmal die Ausbildungswahl sozusagen treffen.
Und man muss ja auch dazu sagen, Rowe, vor 30 Jahren gegründet, ist super schnell gewachsen. Vielleicht kannst du auch noch mal was zu den Zahlen sagen, weil das ist ja ein sehr beeindruckendes Wachstum und sehr beeindruckendes Unternehmen.
Ja, also der erste Ortswechsel, also weg aus dem Wohngebiet, das ist wirklich ein Wohngebiet gewesen, wo mein Vater anfing. Der war dann 2007 mit dem Umzug in das Werk nach Bubenheim. Und damals haben sogar noch irgendwie die Banker gefragt, meine Güte, wie wollen Sie denn diese Hallen hier füllen? Und mein Vater war aber sehr, sehr zuversichtlich. Also er ist ja wirklich ein Visionär und er war auch immer optimistisch. Und der hat das natürlich dann auch gezeigt. Und einige wenige Jahre später war das Werk im Prinzip schon wieder zu klein. Und dann fiel die Entscheidung, nach Worms zu gehen, eines der letzten verfügbaren Grundstücke, auch hier vorne am Rhein. Und da haben wir dann 2012 begonnen, wurde das Werk sozusagen bezogen, der Verwaltungssitz wurde dann auch kurze Zeit später umgelegt und wir haben mittlerweile in der Gruppe mehr als 15 Unternehmen, haben auch Unternehmen, die nicht jetzt nur Schmierstoffe machen, sondern wir stellen zum Beispiel auch unsere Gebinde selbst her oder auch ein Rennstall gehört zu unserer Gruppe. Also wir sind da sehr dynamisch und auch stark gewachsen. Mein Vater auch immer so ein bisschen mit dem Gedanken im Hinterkopf, was ich selbst machen kann, probiere ich auch selbst zu machen. Also irgendwie auch völlig entgegengesetzt so aller Managementlehre oder was man halt damals so gemacht hat mit Outsourcing. Genau, und es kam uns dann auch in meinen späteren Zeiten noch einfach zugute. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, um die 15 Unternehmen und weltweit 350 Mitarbeitende. Also wir liefern auch mit unseren Schmierstoffen in über 80 Länder dieser Welt.
Und jetzt hast du gerade gesagt, studiert in München, eigentlich Öl, das man essen kann und nicht, das eingesetzt wird im Automobil und in verschiedenen Bereichen in der Industrie. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du da einsteigst?
Ganz, ganz spannend eigentlich. Ich habe sogar zu dem Thema Nachfolge ja promoviert. Da habe ich mich natürlich sehr intensiv auch mit der Thematik auseinandergesetzt. Und irgendwie lag mir natürlich auch dieses Unternehmerische oder auch dieser Wunsch in mir, dann doch ins Unternehmen einzusteigen, der reifte dann einfach auch. Und hätte mir jetzt, glaube ich, auch nicht so vorstellen können, dann nicht irgendwie in das Unternehmen oder dazu bin ich einfach zu sehr, glaube ich, auch vorgeprägt, ne? Und dann bot sich das einfach an, weil das auch so die Zeit war, wo wir dann hier wirklich mit der Verwaltung auch hingezogen sind und man merkte auch, okay, es ist auch ein Platz sozusagen jetzt für mich da und ich werde gebraucht irgendwie so ein bisschen. Also ja, und dann haben wir halt darüber gesprochen. Mein Vater und ich, wir waren auch immer im Austausch miteinander. Also nur weil ich dann örtlich nicht hier war, habe ich natürlich trotzdem sehr viel auch mitbekommen durch den Austausch mit ihm. Und das hat sich dann einfach auch irgendwie so richtig und passend angefühlt.
Mhm. Wann war das?
Das war dann 2016.
Also jetzt so 8 Jahre her.
Genau.
Und jetzt ist das ja dann auch immer so, wenn die Tochter einsteigt ins Unternehmen, wie hast du deine unternehmerische Rolle da gefunden oder was hast du dir da vorher überlegt oder hast du gar nicht so viel überlegt, als du dann da eingestiegen bist, wie du dich positionierst?
Nein, also vorher konnte ich mir das ehrlich gesagt nicht so zurechtlegen, weil da ist ja eine ganze Menge auch passiert in der Zwischenzeit. Ich war natürlich früher auch immer so in den Ferien und habe auch viele Jobs auch mal in der Produktion und so gemacht. Das gehört auch, glaube ich, dazu und es hat mir ein gutes Bild gegeben. Aber ich war sofort Mitglied der Geschäftsleitung, also ich bin relativ hoch eingestiegen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Konzepte, wie man das machen kann. Bei uns war das eben so, okay, sie sitzt im Büro nebenan und ist jetzt erstmal da. Und das war schon nicht so ganz einfach, glaube ich, zu Beginn, auch nicht für die Belegschaft beziehungsweise unsere Geschäftsleitung, weil im Prinzip muss man einfach sagen, das Unternehmen war gut aufgestellt, wir hatten alle Schlüsselpositionen im Prinzip besetzt und es war schon natürlich so ein bisschen die Frage, wo setze ich jetzt an? Und das musste ich mir schon auch erst so ein bisschen zurechtbauen, aber ich bin da auch erstmal so ein bisschen analytisch rangegangen. Ich bin viel im Unternehmen unterwegs gewesen, habe in die Abteilungen reingeschaut, mich mit Menschen unterhalten und habe mir dann so nach und nach irgendwie auch einen Plan zurechtgelegt, wie ich glaube oder was das Unternehmen jetzt vielleicht auch gerade braucht. Also um ein Beispiel zu nennen, wie das halt so ist, wenn Unternehmen wachsen, haben eben die, die hat die Assistenz der Geschäftsführung beziehungsweise Geschäftsleitung, die hat damals zum Beispiel HR sozusagen mitgemacht. Also da ging es halt bei uns im HR drum, wir rollen Verträge aus und keine Ahnung, vielleicht mal die ein oder andere Stellenbeschreibung und wenn eine Kündigung reinkommt, ne, schickt man eine Bestätigung. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber mehr war halt auch einfach in der Zeit nicht machbar. Und wenn man aber, wir hatten damals bestimmt auch schon an die 250 Mitarbeitenden und das war dann zum Beispiel für mich halt ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen jetzt dauerhaft hier eine eigene HR-Abteilung einfach aufbauen und das habe ich mir dann zum Beispiel halt vorgenommen.
Das heißt, aber für dich gab es ja jetzt keine Stellenbeschreibung.
Nee, wie gesagt, diese Rolle genau. Habe ich mir selber so ein bisschen irgendwie zusammengebaut und das hat dann auch nach und nach irgendwie Sinn ergeben. Also es gibt ja immer Punkte, die einem dann auffallen. Also es war ja schon ganz cool, weil ich konnte mir natürlich auch schon so ein bisschen das Ganze formen.
Und fandest du es schwierig? Jetzt kommt die Tochter vom Unternehmensgründer und wie positionierst du dich da? Also warst du extra zurückhaltend oder vielleicht im Nachhinein, wo du sagst, oh, ich war eigentlich viel zu forsch und hätte mich mehr zurückhalten sollen oder also dieses...
Ich finde das ganz schwer zu sagen, weil das eine ist ja meine Selbstwahrnehmung und das andere ist die Fremdwahrnehmung. So aus der Wissenschaft würde ich immer sagen, es ist ganz gut, wenn man sich am Anfang irgendwie nicht wie der Elefant im Porzellanladen benimmt, weil man erstmal sozusagen so ein bisschen halt schauen muss, okay, es gibt ja meistens auch Gründe für gewisse Dinge. Aber es wächst ja dann mit der Zeit, da geben dir die Leute dann auch so ein bisschen den Vertrauensvorschuss und dass du auch Veränderungen in Gang setzen kannst, ne? Aber ich glaube, wenn man am Anfang wirklich da doch sehr rumpoltert und wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde jetzt von mir selbst sagen, dass ich dass auch so, mich so ein bisschen daran gehalten habe, aber wie es am Ende von anderen wahrgenommen wurde, ist ja dann immer nochmal die andere Seite.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass du Unternehmensnachfolge, dass du dazu promoviert hast, ne? Wie sehr bist du analytisch-wissenschaftlich daran gegangen und wie sehr hast du aus dem Bauch heraus Veränderungen geschaffen?
Meinst du jetzt in Bezug auf die Nachfolge oder in Bezug auf die Veränderung?
Ja, auf alles, was das Unternehmen betrifft und was es braucht. Und die Unternehmensnachfolge ist ja dann nochmal ein anderer Abfolgegang. Aber es war ja dann, glaube ich, irgendwann klar, dass du das Unternehmen komplett übernehmen wirst. Und dass du ja immer mehr das Unternehmen prägst. Dein Vater zieht sich zurück, du bist präsenter. Was davon hast du analytisch gemacht und was davon war dann doch aus dem Bauch heraus an Unternehmensführungsentscheidungen?
Also grundsätzlich bin ich schon ein sehr analytisch denkender Mensch und gehe, glaube ich, auch sehr strukturiert an die Dinge ran. Von daher waren das schon auch die strategischen Entscheidungen, die wir dann eben getroffen haben oder auch aus Dingen abgeleitet haben. Vieles habe ich natürlich immer im Dialog mit meinem Vater gemacht. Mein Vater und ich waren ja bis Ende 23 eine gemeinsame Doppelspitze hier im Unternehmen. Und natürlich haben wir uns untereinander abgestimmt und auch abgesprochen. Das ist auch super wichtig. Aber jetzt zum Beispiel, was es vorher auch nicht gab, bevor ich kam, wir haben sehr stark auf einmal an der Vision des Unternehmens gearbeitet. Wir haben uns dann eben überlegt, wo wollen wir in 10 Jahren stehen, auch wenn es ein sehr weiter Horizont ist und was braucht es dazu, dass wir da hinkommen, dass wir das erreichen. Also wir haben wirklich auch so eine Art strategische Roadmap im Prinzip auch erarbeitet und da kann man natürlich schon auch mit einer gewissen Methodik einfach rangehen. Zum Thema Bauchgefühl, das ist natürlich was man hat, wenn man auch Erfahrungen bereits gesammelt hat, ne, in Unternehmen oder Lebenserfahrungen gesammelt hat. Mein Vater ist zum Beispiel da super stark drin, er hat einfach ein unglaublich hohes Maß auch an an Erfahrung, was ihm dann eben zunutze kommt. Mittlerweile würde ich auch sagen, dass ich das eben auch habe. Aber das hat man natürlich nicht, wenn man frisch von der Uni kommt. Und deswegen haben wir uns einfach prima auch miteinander ergänzt, würde ich sagen. Heute ist das natürlich eine sehr spannende Frage im Kontext, wo ganz viel Transformation ja eben auch im Gange ist oder so eine gewisse Dynamik ja auch in der Welt. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, das Erfahrungswissen wird irgendwie immer, ich sag mal, weniger relevant, weil was die Erfahrung von gestern nützt dir sozusagen nichts mehr für die Entscheidungen für heute, weil es einfach zu dynamisch ist. Das ist irgendwie, finde ich, das eine sehr spannende These.
Mhm. Über die Zukunft des Unternehmens sprechen wir noch. Ich finde noch einen Punkt super spannend. Wer aufgepasst hat, ich habe gesagt, du bist auch Mutter von 3 Söhnen, bist vor 8 Jahren ins Unternehmen eingestiegen. Das heißt, und damit gehst du ja auch stark in die Öffentlichkeit, du hast, während du da Stück für Stück dieses Unternehmen übernommen hast, auch 3 Kinder bekommen.
Ja.
Wie ist das im Unternehmen wahrgenommen? Wie wahrgenommen worden? Wie bist du damit umgegangen? Vereinbarkeit ist ein Riesenthema noch in Deutschland. Was möchtest du dazu in diesem Podcast mehr auf der Bühne beitragen? Ich weiß, du bist da manchmal auch sehr leidenschaftlich unterwegs bei diesem Thema. Wie bist du es angegangen? Jetzt bist du beim 3. Kind. Das heißt, auch da hast du Erfahrungen aufgebaut, was du vielleicht beim 1. Kind noch nicht so gedacht hast, was dir so begegnet.
Ja, also ich glaube, man muss da für sich selbst einfach die Balance finden, was auch irgendwie gut dann für einen ist. Also ich bin immer wieder relativ schnell nach den Geburten meiner Kinder ins Geschäft eingestiegen, beziehungsweise war, würde ich sagen, irgendwie fast nie weg, also online betrachtet zumindest. Aber das ist nichts, was ich sagen würde, das muss jede Frau so tun. Von daher bin ich da immer sehr vorsichtig, mein Modell als das Passende für andere zu nehmen. Wie gesagt, ich glaube, das muss man wirklich persönlich für sich entscheiden. Ich glaube auch, dass es natürlich wir die Situationen auch einfach ganz unterschiedlich sind oder die Lebenswelten, in denen Gründerinnen, Unternehmerinnen, Solo-Selbstständige oder wie auch immer angestellte Frauen unterwegs sind. Ne? Bei mir ist es natürlich so, theoretisch hätte ich mich ja auch für länger rausziehen können, weil ich hab ein super starkes Team, was mich auch sicherlich gut ersetzt hat in der Zeit, wo ich nicht da war. Und das ist natürlich schon auch ein Privileg. Das haben jetzt zum Beispiel Solo-Selbstständige einfach nicht. Und von daher muss man, glaube ich, immer schauen, wie ist die Situation beruflich, wie ist sie eben auch zu Hause. Auch das ist ein Thema. Und daraus dann einfach für sich das Richtige oder für sich selbst einfach ableiten.
Warum wolltest du keine lange Pause?
Gute Frage. Gut, ich habe natürlich die Verantwortung für das Unternehmen hier und ich glaube, dass ich richtig gut bin, wenn ich beides haben kann.
Ja, ich habe das deswegen so gefragt, weil man ja auch Leidenschaft hat für seine Themen, ne? Also es wird immer so in Deutschland immer so drauf geguckt, so ein Entweder-Oder und vielleicht liebt man ja auch seinen Job einfach.
Und ja, genau. Und seine Aber Kinder. Natürlich muss man dann auch, also es bringt natürlich schon auch so ein bisschen was mit sich in der Konsequenz, auch an Belastung natürlich, ne? Mhm. Aber für mich wäre das, glaube ich, halt nicht in Frage gekommen, mich Gänze rauszuziehen.
Mhm. Denkst du, dass du mit deinem Vorbild, und du hast ja eben schon gesagt, jede Frau kann das machen, jede Familie kann das so organisieren, wie es zu ihr passt. Jetzt muss man für alle, die von weiter weg zuhören, wissen, ich würde sagen, Worms ist schon durchaus noch eine konservative Struktur. Glaubst du, du hast schon viel verändert, auch im Mindset der Leute, die dann sehen, wie du da durch die IHKs und sonstigen Netzwerkveranstaltungen wirbelst, und so präsent bist als Mutter von 3 Kindern und geschäftsführende Gesellschafterin? Glaubst du, da ist auch so ein bisschen was passiert, dass man sieht, guck mal, geht doch alles?
Puh, das weiß ich nicht. Also und wenn, dann würde ich es wahrscheinlich nicht nur auf mich oder so zurückführen. Also es gibt ja auch viele andere tolle Frauen, die einfach so ein bisschen halt ihre Geschichte da erzählen. Also ja, natürlich wird man hin und wieder drauf angesprochen, aber ich glaube, das ist irgendwie alles eher ja, nicht messbar oder eher Anekdoten. Ich freue mich natürlich immer und ich glaube, auf den Dialog kommt es an und es ist schön, wenn man das ein oder andere wirklich bereichernde Gespräch dann eben auch führt oder man merkt, oh, vielleicht hat man jetzt einen Impuls gegeben, aber ich würde das, glaube ich, nicht für mich irgendwie beanspruchen.
dann führe ich es aufs, konkretisiere ich es auf ein Führungsthema. Was ist dir diesbezüglich wichtig, wie Rowe auch aufgestellt ist, was New Work, Vereinbarkeit, Arbeiten, so, weiß ich nicht, Homeoffice-Regelungen, Arbeiten, wie es zum Leben passt und solche Themen. Was ist dir da wichtig und was hast du vielleicht auch explizit verändert?
Also, was ich halt immer in Bezug auf Vereinbarkeit auch sage oder auch versuche, ist, dass ich sage, wir müssen individuell an die Situation eben rangehen. Und ich glaube, bei uns ist es so, wir machen jetzt, also nichts, was nicht möglich ist, ist sozusagen, nee, jetzt habe ich mich irgendwie, also nichts ist unmöglich, ja, jetzt so einfach gesagt. Und wir versuchen da schon, also auch unsere HR-Abteilung und auch im Dialog dann mit den jeweiligen Führungskräften, dass man auch einfach eine Lösung findet. Es sind ja oft auch nicht nur Kinder, die manchmal eine Lebenssituation verändern. Wir werden auch immer mehr in Situationen reinkommen, wo zum Beispiel auch Mitarbeitende jemanden pflegen müssen. Und auch hier wird es halt Lösungen geben müssen. Also ich finde, dieses Thema Arbeitszeitflexibilisierung ist zum Beispiel ein unglaublich wichtiges. Natürlich kann jetzt, wir können halt als Rowe, also als Unternehmen da im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten das eben alles ausloten und anbieten. Ich glaube, wir sind da auch schon sehr flexibel vom Thema Homeoffice oder Arbeitszeit flexibilisieren, da findet man eine Lösung. Aber natürlich gerät man dann auch schnell auch auf die politische Ebene, wo es dann halt gilt, eben auch hierfür Stimme dann auch zu nutzen und auch zu sagen, das ist das, was Unternehmen hier beschäftigt. Das sind beispielhafte Fälle und da müssen wir halt ran. Und das finde ich halt eben auch wichtig und das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen auch Grund dafür, warum ich sage, wir als Unternehmer oder Unternehmerinnen, wir tragen da einfach auch eine gewisse Verantwortung nach außen. Also für mich gehört es einfach zur Jobbeschreibung dazu, dass ich mich zu wirtschaftlichen, zu gesellschaftlichen, aber halt eben auch zu politischen Fragen äußere. Und die können ja meine Belegschaft betreffen, die können aber halt eben auch außenpolitische Fragestellungen betreffen. Ja, wir sind international tätig. So, und auch dafür nutze ich eben die Stimme.
Da hast du mir ein perfektes Stichwort gegeben, über das wir ja auch noch sprechen wollen. Ich habe es im Intro beschrieben. Du bist schon sehr, sehr lange im Unternehmen aktiv, aber man hat dann so festgestellt im Laufe der Zeit, dass du dann diese Stimme, über die du heute gesprochen hast, auch über LinkedIn hast immer lauter werden lassen und dich dann über dieses Netzwerk dann auch zu, wie du es eben schon gesagt hast, zu politischen, zu gesellschaftlichen Themen positioniert hast. Jetzt hast du eben schon gesagt, das ist dir wichtig, das gehört zur Jobbeschreibung dazu. Vielleicht kannst du nochmal da deine Gedanken noch ein bisschen konkretisieren. War das ein Prozess, dass du gesagt hast, es ist wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen? Hast du es immer schon gedacht, dass es zur Jobbeschreibung gehört? Also wie kam das dazu, dass du auch so ganz bewusst entschieden hast, dich da in diesen öffentlichen Diskurs so einzumischen?
Ja, also das ist tatsächlich gewachsen und mit der Zeit hat sich das einfach auch so ein Stück weit entwickelt. Aber ich glaube, ganz zu Beginn steht einfach auch eine persönliche Haltung. Und ich finde, so rum soll es irgendwie immer sein. Und als ich halt irgendwie gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die diese Haltung halt scheinbar interessiert, habe ich einfach auch, glaube ich, so ein bisschen die Gelegenheit genutzt, um halt eben auch Netzwerke zu finden oder sie eben auch auszubilden. Ich finde, uns Frauen wird sowieso ja immer nachgesagt, dass unsere Netzwerke irgendwie, also man redet von Old Boys Clubs, aber es gibt irgendwie keine Old Women Clubs. Das stimmt ja, hat eben ja auch seine historischen Gründe. Aber ja, heute sind halt eben nun mal Frauen in der Verantwortung und deswegen sollten sie sich vernetzen, sollten ihre Stimme erheben und sollten sich genau überlegen, für welche Themen, für welche Werte stehe ich ein als Unternehmerin, aber eben auch als Person. Und deswegen versuche ich, glaube, da haben wir auch so ein bisschen eine gemeinsame Mission, du machst es ja auch, zu ermutigen, dass man eben auch nach außen tritt, weil es gibt einfach immer noch so viele, die es eben nicht tun und die sich ihren Teil denken. Und ja, nur wenn ich ihnen halt nur denke, dann kann sich auch nichts bewegen. Und das ist so ein bisschen meine Motivation dahinter.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist ein sehr analytischer Mensch. Deswegen die Frage, bist du das dann auch sehr strategisch angegangen? Also eben hast du ja schon gesagt, ne, dann muss man sich überlegen, was hat man für Werte und für eine Haltung.
Genau.
Hast du dich da auch wirklich so mit deinem Blog oder Laptop hingesetzt und überlegt, so was, wie positioniere ich mich nach außen?
Ich möchte jetzt nicht als Streberin hier rüberkommen.
Okay.
aber ja, also am Anfang ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man sich mit sich selbst dahingehend auseinandersetzt, weil das hat ja dann im nächsten Schritt auch ganz viel mit Authentizität zu tun. Also ich kann ja nicht zu Dingen Stellung beziehen, die mich irgendwie entweder nicht interessieren oder hinter denen ich nicht stehe. Deswegen würde ich schon sagen, dass das ein guter erster Schritt ist.
Okay, also sehr strategisch. Und dann auch dieses Thema, welche Medien nutzt man? Ich habe jetzt LinkedIn genutzt. Ich weiß gar nicht, ob du noch mehr nutzt. Also hast du dann auch überlegt, so welches Netzwerk, also welche Medien bespielst du denn alle?
Also ich selbst bespiele LinkedIn und auch Instagram. Und genau.
Alles gleichwertig? Also ist LinkedIn ein bisschen privater oder am Ende beides gleiche Inhalte?
Ja, tatsächlich gleiche Inhalte, aber manchmal so ein bisschen, okay, also Stories kann man jetzt schwierig eher auf LinkedIn machen. Ja. Also ja, ich würde sagen, auf Instagram schon nochmal ein bisschen inhaltlich auch oder vom Format her einfach ein bisschen anders. Genau, und mit dem Unternehmen sind wir natürlich auch noch auf anderen Kanälen wie YouTube oder TikTok unterwegs. Und jetzt natürlich auch als, wenn man es auch als Kanal sehen will, eben auch den eigenen Podcast.
Ja, genau, darüber reden wir gleich noch drüber. Hast du für dieses, wie positioniere ich mich und zu was spreche ich dann, hast du dich da dann auch selber nochmal weitergebildet oder bekommst du Unterstützung? Wie machst du das?
Also es ist natürlich so ein Mix, ja. Also zum einen, also wie soll ich sagen, wenn man als CEO natürlich spricht, dann repräsentierst du natürlich auf der einen Seite immer das Unternehmen, aber du bist ja auch trotzdem eine eigenständige Person. Und ich glaube, dieser Mix, den muss man halt eben immer im Hinterkopf behalten, weil das eine wirkt eben auch auf das andere ein. Und von daher, ja, wir sind da ein Team, wo ich eben meine persönliche Haltung natürlich einbringe. Ich habe aber hier auch noch einen Co-Geschäftsführer. Das heißt, wir sind da auch so strategisch reingegangen, dass wir auch gesagt haben, wer besetzt zum Beispiel auch welche Themenfelder und kann das auch eben gut besetzen. Also das sind schon so Überlegungen, die wir auch hier im Team und anstoßen und gemeinsam besprechen. Und das mache ich nicht alleine in meinem stillen Kämmerlein.
Wie viel Zeit kostet dich das?
Das kostet schon viel Zeit und deswegen ist halt eben da auch gute Planung alles, ne? Also wir überlegen, wie sind die Themensammlungen, was steht vielleicht auch an für Events, was ist im Podcast geplant und das müssen wir dann halt alles gut sortieren.
Und hast du schon Ergebnisse gesehen? Also merkt man, dass diese Sichtbarkeit, dass die Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung des Unternehmens, auch natürlich, klar, auch deine Wahrnehmung, habe ich ja schon gesagt, ich habe dich ja da auch wahrgenommen und habe dir ja auch gesagt, oh, du bist total als die Stimme der Wirtschaft wahrgenommen hier in der Region. Das ist quasi mein persönliches Feedback schon, aber hast du auch so von woanders dieses Feedback bekommen und siehst es vielleicht auch, und bist ja sehr analytisch, in Zahlen, weiß ich nicht, Bewerbungen oder wie auch immer.
Ja, natürlich schaut man sich da auch die Zahlen an, muss es aber natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen in den Kontext setzen. Es ist witzig, dass du mir dieses Feedback gegeben hast, weil man das selber ja natürlich überhaupt nicht so einschätzen kann. Natürlich wird man hin und wieder angesprochen, aber wie gesagt, das ist ja eher dann anekdotenhaft. Es freut mich natürlich auch, dass man hier immer mal wieder auch das Feedback bekommt und auch persönlich drauf angesprochen wird. Und ja, ich glaube, ich sehe mich da so ein bisschen auch einfach als Teil einer Bewegung und da bin ich ja nicht die Einzige, die das Bild, sage ich jetzt mal, von Unternehmerinnen oder eben auch von Familienunternehmen oder Mittelstand einfach versucht, neu, positiv zu zeichnen. Viele Familienunternehmen haben auch da einfach immer Hemmungen gehabt, auch nach außen zu gehen und sich zu zeigen. Und um deine andere Frage zu beantworten, natürlich hat es auch im Umkehrschluss einen Mehrwert fürs Unternehmen, weil die Menschen wollen ja wissen, wer steht denn hinter dem Unternehmen und was zeichnet diese Person auch aus von ihrer Haltung und von ihren Werten. Und das ist schon mal der erste Abgleich, den sie machen. Passt das zu mir oder kann ich mir das für mich vorstellen? Ob man das am Ende messen kann, das weiß ich nicht. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es diese Wechselwirkung einfach gibt. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein sehr mächtiges Instrument.
Einen Punkt interessiert mich noch, weil ich glaube, dass das oft auch so eine Hürde ist. Es ist gleichzeitig das Erfolgsmodell und gleichzeitig ist es, haben Menschen dann auch immer so ein, so ist, ich glaube, es macht was, erstmal darüber zu springen. Und das ist diese persönlichen Geschichten oder das, was du immer sagst, Werte, Haltung, die du ja auch in persönliche Geschichten verpackst. Wie war das für dich, so persönlich in einem Business-Netzwerk zu sein? Weil es ist ja was ganz anderes, ob ich poste, Rowe hat ein Werk geöffnet, wir begrüßen die nächsten 10 Mitarbeiter oder so. Das ist ja was, ne? Also würde ich, ist auch emotional, aber vielleicht jetzt nicht so emotional, als wenn man irgendwie sich über was ärgert oder sich einbringt, von den Erfahrungen und deiner wirklichen Innensicht auch berichtet. Und ich habe dich ja auch vorhin beschrieben als eine Frau, wenn man dich so trifft, denkt man jetzt gar nicht so, also du hast ja jetzt auch mehrmals gesagt, dass du analytisch bist. Wie war das für dich, dieses Innere dann auch so nach außen zu legen?
Gar nicht jetzt so sehr, wie ich selbst dachte, aber es gibt natürlich schon auch da Grenzen, die ich auch für mich selbst beachte. Ich muss mich wohlfühlen damit. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sagt, okay, damit kann ich jetzt auch nach außen gehen. Dazu stehe ich und finde, wer öffentlich einfach Position bezieht, der muss das ein Stück weit eben auch mit Belegungen oder eben eigenen Erfahrungen auch untermauern. Darüber bin ich mir einfach sehr im Klaren. Deswegen gibt's vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal den Bezug zu meinen eigenen Erfahrungen, aber immer eben nur so weit, wie ich mich selbst damit wohlfühle. Und es gibt eben auch die goldene Regel, dass die Leben meines Mannes und auch die meiner Kinder einfach absolut privat sind und auch bleiben werden.
Aber in dem Moment, wo man sich positioniert, ist man natürlich auch angreifbar, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich glaube, es gab schon ein paar Posts, da wurde bei dir schon so unten drunter richtig viel kommentiert. Macht das was mit dir, dass du dann ja auch dann in die Diskussion gehst? Ich meine, hast du dir ja auch gewünscht. Aber merkst du das, dass das dann auch so ein bisschen was mit dir macht? Oder hast du vielleicht wiederum auch Empfehlungen an die Frauen, wie man das dann gut aushält?
Also ich glaube, auch da muss man für sich so die Entscheidung treffen. Das beginnt ja schon bei der Art und Weise, wie man Dinge formuliert, ne? Und wenn man da halt eben so ein bisschen Forscher ist, dann bekommt man eben vielleicht auch leichter Diskussionen. Also das ist halt auch eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man das halt eben will oder nicht. Und ich glaube, wenn jetzt jemand für sich sagt, okay, ich forciere das eben auch und das ist ja auch Teil einfach der Community, dass es halt unterschiedliche Meinungen gibt auf Dinge und dann, ja, und man das eben auch entsprechend dann moderieren will oder auch kommentieren will unten in den Kommentaren sozusagen, dann ist das, glaube ich, schon was man halt eben, ja, aushalten können muss, wo man sich eben dafür aber auch vorher ja bewusst entscheiden kann.
Was sind deine Empfehlungen für andere Frauen, vielleicht auch für Frauen, die auch ein Unternehmen übernehmen oder die ein Unternehmen leiten? Was sind deine Empfehlungen bezüglich dieser öffentlichen Sichtbarkeit?
Also ich hatte es ja am Anfang auch schon gesagt, es gibt, glaube ich, es gibt mittlerweile viele, zumindest so gefühlt in meiner Bubble, die sich öffentlich auch positionieren und äußern und auch viel mehr auch persönliche Sichtweisen, gerade auf zum Beispiel dieses Thema Nachfolge oder eben Unternehmerinnentum richten. Aber wenn man das, glaube ich, vergleicht mit denen, die es trotzdem also noch gibt, die aber noch nicht öffentlich sozusagen so sichtbar sind, dann würde ich trotzdem einfach noch ermutigen wollen, diesen Schritt zu wagen und das zu tun. Hier vielleicht auch einfach so ein bisschen über den eigenen Schatten springen. Man sagt ja, man denkt sich ja vielleicht, braucht es jetzt noch eine Stimme mehr oder so. Ich glaube, wir sollten uns das trauen und auch zutrauen, zeigen auch, was wir können. Man muss ja auch mal sagen, viele Frauen oder viele sind einfach fast schon besser ausgebildet als ihre männlichen Kollegen. Die haben eine klare Vorstellung von ihren Lebenszielen. Es sind einfach Vorteile, die wir Frauen einfach nutzen können und auch sollten. Also wir müssen uns nicht klein machen und von daher einfach die klare Ermutigung, auch in die Sichtbarkeit zu gehen.
Sehr gut. Apropos Sichtbarkeit oder Hörbarkeit, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ich auch. Du hast auch noch einen Podcast, Moving the Future. Kannst du über den auch noch kurz was erzählen?
Ja, super gerne. Also wir sprechen in dem Podcast eben über die Mobilität der Zukunft, über die Industrie und aber auch über Leadership-Themen. Und dazu lade ich eben auch Gäste ein, verschiedene, auch Familienunternehmerinnen. Es geht auch, habe auch schon mal eine Nachfolgeserie gemacht. Also einfach so Dinge, die mich beschäftigen, die vielleicht auch tagesaktuell sind, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen auch in Richtung politische Forderungen geht, auch gerade Mittelstand, Familienunternehmen in der aktuellen Situation. Und für mich einfach ein super spannendes Medium, auch über andere einfach mehr zu erfahren und eben hier auch eine Bühne zu geben, ja, für Themen, die vielleicht sonst nicht den Platz finden würden. Also eine weitere Bühne einfach zu geben.
Wie oft erscheint der?
Aktuell einmal pro Woche.
Das genau. Da hast du ordentlich. Und du bist der Host, ne? Das heißt, du interviewst die Gäste, ne?
Genau, ja, ja.
Also ordentlich was zu tun. Apropos Moving the Future. Ich würde gern zum Schluss, weil du ja auch über Haltung und Werte gesprochen hast und du ja auch dafür verantwortlich bist, dein Unternehmen weiterzuführen in einer Zeit der Transformation. Ich würde gern zum Schluss noch deine Gedanken dazu hören. Was hast du dir für Rowe vorgenommen? Öle, Schmierstoffe, ne? Da steckt schon Transformation drin oder die Gedanken dazu. Was treibt dich da um? Wie führt ihr Rowe in die Zukunft?
Ja, also uns treibt natürlich um, dass wir Mobilität ermöglichen wollen, jede Form von Mobilität, weil alles, was in Bewegung ist, braucht im Prinzip Schmierstoffe. Und wir sehen uns außerdem auch als absolute Antreiber im Bereich der nachhaltigen Schmierstoffe, also solche, die auf nachwachsenden Rohstoffen zum Beispiel basieren. Diese Position, die wollen wir ausbauen und gerade im Automotive-Bereich hier auch Vorreiter bleiben.
Wie müsst ihr euch nach innen zukunftsfähig aufstellen? Was ist da wichtig?
Gut, ich glaube, diese Themen, die hat so ziemlich jedes Unternehmen. Dazu zählt vor allen Dingen das Thema auch Digitalisierung, also Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Wir planen zum Beispiel auch ein neues Verwaltungsgebäude in den nächsten Jahren, was möglichst papierlos sein soll. Da steckt tatsächlich einiges an Wumms drin. Solche Dinge haben wir uns vorgenommen. Oder auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir waren ja schon immer auch energie- und umwelttechnisch sehr gut aufgestellt. Jetzt dehnen wir das Ganze auch auf die Produktpalette aus, haben uns da auch viel vorgenommen, auch das Thema CSRD, das ist natürlich auch was viele mittelständische Unternehmen unserer Größe gerade beschäftigt und das sind schon auch große Räder, die man da einfach auch drehen muss.
Und da wir ja sonst immer nur Männer hören, die Politik und Außenpolitik und die Wirtschaftspolitik kommentieren, vielleicht auch dazu auch nochmal deine Sichtweise. Jetzt, ne, wir sind September 2024, eine herausfordernde wirtschaftliche Situation, generell eine herausfordernde Situation in der ganzen Welt aufgrund der vielen, vielen Krisen. Was ist dazu deine Meinung? Was ist für dich der richtige Weg da in eine Zukunft? Was wünschst du dir, damit so mittelständische Unternehmen wie deines dann auch erfolgreich diese Transformation meistern können?
Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft oder auch wir in Zukunft einfach wieder eine gewisse Leistungsbereitschaft brauchen. Irgendwie ein Begriff, der total an Beliebtheit irgendwie verloren hat. Aber ich glaube, ohne das geht's nicht. Ohne Mut und die Leistungsbereitschaft und das gilt für Politik, Gesellschaft und auch für Wirtschaft, für alle gleichermaßen. Alle am gleichen Strang ziehen und Leistung zeigen und dann kriegen wir auch Deutschland wieder nach vorne.
Sehr gut. Und welche Rollen sollten die Frauen dabei spielen?
Genau die gleiche wie Männer oder andere Geschlechter, alle mit am Seil ziehen.
Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier deine Position geteilt hast und auch deine Erfahrung mit diesem Weg in die Öffentlichkeit. Wir wünschen dir, ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser Transformation und ich freue mich sehr, dass wir da immer von dir hören und lesen können und du da dieses Unternehmen erfolgreich führst und damit natürlich ein tolles Role Model bist, auch wenn du das gar nicht so gern hörst, bist du auf jeden Fall.
Ganz lieben Dank, Daniela, hat mich sehr gefreut.
Und ich hoffe natürlich, euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr seid inspiriert von dieser Power. Wenn ihr begeistert wart von dieser Folge, dann teilt sie weiter, erzählt es euren Freunden und gebt natürlich dieser Episode eine 5-Sterne-Bewertung. Hört auch gerne mal rein bei dem Podcast von Alexandra Kohlmann.
Und ja, genau. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Das machen wir direkt in die Shownotes rein. Und wenn ihr noch ein weiteres Female Role Model kennt, dann her mit den Namen. Wir wollen von den allen lernen. Und wir sagen wie immer, Ladies, let's get loud. Tschüss. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.